Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.
Da 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 da
Nun einmal, meine Damen und Herren, Sie hören hier
19:30 Uhr. ZDF Berliner Union Filmstudio. Ah, meine Damen und Herren, ich will begrüßen wieder mal. Es ist 19:30 Uhr, 31, 32, 34, 35. Der Zeiger hört nicht auf, hier eine andere Zeit einzuzeigen, meine Damen und Herren. Ich werde verrückt. Ich grüße am anderen Ende der diamantenen Telekom-Leitung den Jäger aus Kuffalz. Den Flaggenmast der erotischen Märchenerzählung, die Quintessenz aus tausend und einer Nacht. Und es hat Boom gemacht, meine Damen und Herren. Ich grüße den Titan, Comedy-Legende, Atze Schröder, Freund, Gefährte und sanftes Ruhekissen nach durchwühlten Träumen. Atze, ich grüße dich.
Guten Morgen, du bist vielleicht ein Arschloch.
Ja, das ist wohl das Mindeste,
Mann,
was du mir
Mann,
jetzt
Mann,
zugestehen
Mann, Mann,
musst.
Weißt du, du fängst da an mit so einer Melodie. Spontan wie ich bin, will ich deine Moderation. Aber nein, er hört anderen einfach auch gar nicht zu.
Nein, ey, du,
er hört
weil
anderen,
du es wieder.
Es ist doch kein Wunder, dass du so allein
du
dastehst im Leben.
Du kannst nicht mal die Hitparadenmelodie von der Starparadenmelodie unterschreiben. Das gibt's doch gar nicht.
Mann, Mann,
weil
Mann, was hätte das eine schöne Gemeinschaftsarbeit wäre. Können,
es
aber
ist
nein.
Dir scheißegal, du bringst es durcheinander und dann soll ich den Mist auch noch mitmachen. Das ist schon immer deine Devise gewesen. Und es hätte eine schöne Aufnahme werden können, aber du musstest ja die Starparade mit der Hitparade verwechseln. Da sieht man mal wieder kein Detailwissen, null Interesse.
Bist jetzt fertig?
So, jetzt drücken.
Bist jetzt fertig, Opa? Meine Fresse, was ist das ein
und
kleiner Wichser, ey.
Bleiben nur
jetzt halt doch einfach mal den Mund. Halt doch einfach
ja,
mal den
ja,
Rand.
Ja.
So, meine Damen und Herren, sollte ich im Rahmen dieser Sprachaufnahmen irgendwann nochmal zu Wort kommen, würde ich Till Hoheneder ankündigen als der Mann mit den drei Bier, Mr. Unterberg persönlich, die Schluchtenorgel aus dem Lippetal, die linke und die ganze linke Hand des Teufels, der untalentierte Mr. Ripley, der schlecht beleuchtete, der mathologisch getestete Till Edward Hoheneder aus diesem Kaff dabei beim Ruhrgebiet. Mann, das hatte ich heute Morgen eine gute Laune, ey. Das gibt's doch alles gar nicht, ey. Da kommt er daher und legt die ab. Wie üblich, hört keinem zu. Also kein Wunder, dass ich dich überall verteidigen muss, aber das hört jetzt auf. Mach ich nicht mehr. Was ist denn los? Welche Laus ist dir denn durch den Pelz geschwommen?
Stopp mal, den letzten Satz, der war mein Text einfach. Ich habe dich überall verteidigt.
Ja.
Ich habe dich gesellschaftsfähig gemacht.
Ja. Aber auch nur bei dem Gesocks, was du so kennst.
Ja, das stimmt. Was allerdings die bürgerliche Mitte ist.
Das ist absolut.
Die Bourgeoisie, auf die du ja jahrelang nicht gesetzt hast.
Bourgeoisie oder Bürgerlichkeit? Ey, das Bürgerliche, ne? Das ist ja irgendwie auch so nah, ne? Diese gepflegte und gut gepolsterte Langeweile, das magst du, ne?
Nee,
du brauchst gar keine Bulthauptküche, weil dein ganzes Gehirn ist eine Bulthauptküche. Teflon beschichtet. An dieser gekachelten Jacke des Herrn Hoheneder bleibt natürlich
da
nichts hängen.
Da wird es jetzt kompliziert.
Ja.
Da wird es jetzt kompliziert. Meine, also.
Nicht für mich.
Nee, glaube ich auch. Das ist klar, weil mit komplizierten Sachverständen hast du ja nichts am Hut, weil das wird ja einfach. Das wird ja einfach nach bester Pipi-Langstrumpf-Manier sich so lange zurechtgezimmert.
Nee, ich habe einfach mehr Überblick als du, deswegen ist es für mich nicht kompliziert.
Ach, du Scheiße.
Wo du stehst, gesellschaftlich, das ist Überblick, mir alles ey, völlig klar.
Der Einzige, der Überblick hat, ne, so, da kommen wir später noch drauf. Auf deinen Überblick kommen wir später noch. Da kommen wir später noch.
Ja, ich,
tatsächlich.
Ich, ey, tatsächlich. Meinst du jetzt auf, Überblick ich, oder meinen Überbiss?
Da würde ich persönlich nie von anfangen. Da reduzieren dich andere drauf. Ich habe es immer abgelehnt, dich nur wegen deiner körperlichen Ungereimtheiten zu verurteilen.
Ja, aber doch auch nur deine Säuferfreunde.
Ich werde jetzt mal ruckzuck ganz ernst.
Ja.
Weil du hast mich... ich glaube, in einer Sache hast du mich wirklich durchschaut, ist das falsche Wort. Aber, ja. dass ich auf der einen Seite diese sehr, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Wie würdest du das nennen?
Bürgerlichkeit.
Würdest du das Bürgerlichkeit
ja,
nennen?
Ja, ja. Ich habe, das kommt nicht von ungefähr, dass ich auf dieses Thema stoße. Ich will gar nicht einen riesen Fass aufmachen, aber ich führe komischerweise in den letzten paar Wochen oft diese Diskussion, das ging von Hermann Hesse Steppenwolf aus, wo okay. er ja eben, wo der Held, der Harry, auf jeden Fall der sein alter Ego, der Harry in dem Buch Steppenwolf, zerrissen ist zwischen der Bürgerlichkeit, die ihm auf der einen Seite gut gefällt, er aber auf der anderen Seite eben auch das wilde Tier sein will. Und irgendwie sind wir ja alle dazwischen zerrissen, das gebe ich gerne zu.
Ja.
Und mal also, fühlt man sich auf der einen Seite wohl mal auf der anderen. Oft fühlt man ja das dann, was man gerade nicht ist.
Ja, also ich denke natürlich, weil du es einfach auch von mir weißt, weil wir ja nun lange genug wirklich befreundet sind. Meine Schwiegermutter und meine Frau sagen das ja auch. Sie sagen, auf der einen Seite macht der Tilly, wie sie zu sagen pflegen. Ja,
sie baden gerade Tilly, ihre Hände darin.
Ja, ja, macht der Tilly einen auf coole Sau und Freak.
Ja.
Und läuft rum, wie er meint und wie es ihm gefällt und macht einen auf so und so. Aber tief in mir drin sagen die dann auch immer, ist er der totale Spießer und alles muss ordentlich liegen, auf Kante genäht sein, darf nicht durcheinander gebracht werden. Und ja, ich glaube, da ist ein großer Schuss Wahrheit drin, tatsächlich.
Ja, und gleichwohl geht es im Prinzip allen so. Den einen,
meinst du, das geht allen so?
Ja, dem einen oder anderen. Letztendlich, also ich will jetzt auch nicht zu intellektuell daherkommen und ich habe von Goethe auch wenig Ahnung, aber im Faust von Goethe geht es ja eben auch darum, welche Paktierung geht man ein? Und ja, Hermann Hesse kam ja als erstes in den Sinn, weil da ja wirklich, Harry Haller heißt, glaube ich, sein alter Ego da, wo es im ganzen Buch darum geht, dass er eben... ja, auf der einen Seite als Haller eine künstlerische Entwicklung hat, auf der anderen Seite sich aber nicht entwurzeln lassen will aus der Bürgerlichkeit.
Ja.
Und ich glaube, wenn dann der Zahnarzt, der mit Anfang 50 nochmal sich schnell eine Harley kauft oder... Ich will es jetzt auch nicht ins Lächerliche ziehen. Wenn der Mathe- und Musiklehrer am Gymnasium denkt mit Anfang 50, scheiße, ich hätte doch als Bluesgitarrist auch Karriere machen können. Ja, dann sind wir schon fast wieder zu nah an deinem Ding. Aber ich glaube, dass jeder hat so ein bisschen dieses Kräftezehren an seiner eigenen Persönlichkeit, dass man denkt, ich hätte ja auch das und das machen können. Lass mich mal eben meine Gedanken dazu, die ich letztens in Griechenland hatte, nochmal ausführen.
Unbedingt.
Und zwar,
ich finde das sehr interessant.
Ein Leben lang habe ich gedacht, immer wenn ich so Surfer gesehen habe, oder gerade wenn ich so in Gegenden war, irgendwo in der Normandie oder anderen Surfspots in Portugal an der Atlantikküste und so, oder in Kalifornien, habe ich gedacht, scheiße, vielleicht wäre es das auch gewesen, einfach als Surfer zu leben. Jetzt war ich letztens auf Naxos und treffe einen ganz alten Surfkollegen von früher, der einfach dabei geblieben ist und der war tierisch gut und der hat teilweise dann 4, 5, 6 Stunden auch mit einem Windsurfboard gebrettert, über die Wellen gesprungen und so. Und den habe ich jetzt 12 Jahre nicht gesehen. Und da kommt plötzlich ein Typ um die Ecke, kann kaum noch laufen, hat so dicke Hörgeräte, aber so übergroße Hörgeräte wie für richtig Hörgeschädigte und ein Schatten seiner selbst. Und da habe ich gedacht, naja, vielleicht ganz gut, dass ich auf der bürgerlichen Seite ein bisschen geblieben bin.
Ja gut, auf der anderen Seite sieht Robbie Nash nicht immer noch gut aus? Keine Ahnung.
Ja, der hat.
Ich weiß es nicht.
Der hat aber geschafft, sich so ein Image zu bewahren. Und auf der anderen Seite ist er ein knallharter Geschäftsmann. Und allein Nash Boards, damit ging es ja los, aber Nash Mode ja. Und so weiter, damit hat er jetzt auch ein Vermögen gemacht. Und der ist einfach auch ein ziemlicher Geschäftsmann. Aber ich glaube auch, dass vielleicht ist das gar nicht so ein schlechtes Beispiel, Robbie Nash. Ich glaube, er ist dazwischen zerrissen. Auf der einen Seite muss er sich um sein Geschäft kümmern, auf der anderen Seite wäre er wahrscheinlich gerne den ganzen Tag auf dem Wasser.
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe in meinem Leben oft auf Konventionen geschissen. Also ja. Wirklich, jetzt ohne Scheiß. Ne?
Ja, man bezahlt aber auch deinen Preis dafür, ne?
Ja, und ich habe auch, genau, habe ich auch gemacht. Und ich habe oft genug gesagt, es ist mir egal, so was weiß ich, Beerdigung oder sowas oder Hochzeit. Warum muss man das und das da tragen? Warum muss man so und so was sagen? Und dieses alles so. Oft habe ich geschissen, ist auch das falsche Wort, einfach gesagt, nee, ich mach das nicht, ich will das nicht. Mein Andenken zum Beispiel an irgendeinen Toten, an meine Oma hat doch nichts damit zu tun, ob ich schwarz trage oder nicht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Also gegen die Konvention auf jeden Fall.
Ja, oder zum Beispiel, ich war mal mit meinen Kindern im Aachener Dom, als die beiden Älteren, als sie sehr klein waren. Ne? Und dann sind die da rumgelaufen in der Kirche und waren eigentlich relativ fröhlich. Und dann kam auch sofort jemand Leute an und haben mich zurechtgewiesen, dass meine Kinder hier sozusagen laut und fröhlich wären. Ne?
Ja.
Und dann habe ich dann auch gesagt, ich kann Sie verstehen, aber glauben Sie nicht, dass Gott lachende Kinder mindestens genauso wichtig sind?
Ja, ja.
Ne? Also ich kann das verstehen, dass einige dann da sind und in Andacht vielleicht sein wollen und Ruhe suchen. Hab mir aber auch gleichzeitig gedacht, ey, sorry, dass, wenn das Gottes Haus ist, dann dürften ihn lachende Kinder kaum stören.
Ja, ja.
Also wenn ich von dieser Theorie ausgehe.
Ja, ne? Absolut, absolut. Lass die Kinder zu mir kommen und so. Ne?
Ja. Genau, und ich habe auch wirklich immer gedacht, wenn ich auf einer Beerdigung auftauche, einfach so, wie ich mich wohlfühle, es geht doch nur darum, dass ich vielleicht dem Beerdigten meine Referenz erweise, dass ich vielleicht da bin, weil ich an den denke oder weil ich denjenigen, der da sitzt oder... Kannst du dich noch erinnern, als dein Vater gestorben ist, da waren wir doch auch alle hinten und du hast dich eigentlich, hast da vorne gesessen und irgendwann später hast du mir aber gesagt, es hätte dir unheimlich gut getan, dass wir alle da hinten gestanden hätten.
Ja, das stimmt, das hat mir auch viel bedeutet.
Ja, und aber das ist doch dann unwichtig, ob wir da in Schwarz stehen.
Unbedingt, unbedingt.
Oder weißt du? Und das meine ich so. Viele bürgerliche Konventionen haben mich nicht interessiert. Oder schon früher habe ich immer gedacht, ob ich jetzt als Junge lange Haare habe oder nicht, ob ich Glitzersocken trage oder nicht, ob ich ein pinkfarbenes Hemd trage oder nicht, das ist mir doch scheißegal.
Ja,
und trotzdem ich Künstler geworden bin, trotzdem ich viele bürgerliche Sachen in den Wind geschlagen habe, gibt es etwas in mir, was total ordnungsliebend ist. Was auch, wie du sicherlich weißt, es gibt auch Bereiche, wo ich völlig kleinkariert sein kann, wo ich bürgerlicher als bürgerlich bin.
Ja, genau. Und lass uns doch mal über die Vorteile sprechen des Bürgerlichseins. Weil es gibt viele Leute, die haben auch eine große Sehnsucht danach, sehr bürgerlich zu sein.
Und du hast dich ja auch zu Recht oft darüber lustig gemacht, wenn ich immer derjenige bin, der abgeschlossen hat, der gesagt hat, mach das doch mal, leg das doch da mal ordentlich hin und sowas alles. Und ja, und ich finde das auch wichtig, diesen Spott dann von euch zu bekommen. Ganz ehrlich, finde ich sogar richtig. Das Gute daran ist, ich glaube, dass meine Frau mich genau deswegen liebt, weil ich so bin, wie ich bin, weil ich auf der einen Seite in Anführungsstrichen ein bisschen unbürgerlich verrückt bin.
Der Freak.
Und weil sie auf der anderen Seite weiß, dass sie sich hundertprozentig auf mich verlassen kann.
Ja.
Dass ich loyal bin, dass ich unsere Existenz nie aufs Spiel setzen würde, leichtsinnig, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ihr wohnt ja mit euren Kindern in einem schönen Einfamilienhaus und...
Und natürlich sorge ich für meine Rente vor und halte mich hier an die Konvention und sowas alles irgendwie. Ich glaube, das ist meiner Frau einfach total wichtig, dass es diese zwei Tills gibt, ne? Den Vernünftigen und den Freak.
Ja, ja, ja. Vielleicht haben wir sogar gerade, also ich glaube, das wurde jetzt ganz deutlich, aber lass uns doch mal wieder die Lupe weiter aufziehen.
Ja.
Wenn wir jetzt mal, es gibt ja, das wissen wir alle, die wir jetzt hier sprechen oder zuhören, es gibt ja oft dieses klassische Rollenmodell, ne? Was ja oft einfacher ist, weil leider ist es ja noch nicht so, dass in unserer Gesellschaft in den Vorständen genauso viele Frauen wie Männer sind. Die Gleichberechtigung hat große Fortschritte gemacht, aber ist sicher noch nicht da, wo sie hin soll. Oft verdient der Mann, oft verdient der Mann immer noch mehr Geld als die Frau. Ja. Und das führt oft dazu, wenn Kinder kommen, die Frau bleibt zu Hause. So, ja. Und da denke ich mir auch oft, denn es gibt ja so Mütter, gerade hier in Hamburg-Eppendorf, so besserer Stadtteil. Also sie hat studiert, vielleicht sogar noch auf Master. So, und irgendwann fährt die ihr Kinder durch die Gegend und er macht schön Karriere. Und da spüre ich auch immer so eine Zerrissenheit, weil klar, als Frau und Mutter würdest du ja vielleicht auch gern Karriere machen, aber hast dich dem klassischen Rollenmodell untergeordnet. Und was muss das für eine Zerrissenheit sein, ne?
Ja, glaube ich auch, absolut. Und deswegen zum Beispiel habe ich immer, meine Frau hat sich all diese Rechte genommen.
Ja.
Die hat studiert, die ist arbeiten gegangen, wollte Kinder haben, ist aber relativ schnell beim ersten Kind wieder arbeiten gegangen. Und oft ist es so gewesen, oder manchmal ist es so gewesen, da muss ich mich auch mal selber jetzt mal wieder schön reinreiten. Es gab in den 22 Jahren, die wir zusammen sind, oft Punkte, wo ich gesagt habe, sorry, wer ist denn jetzt mal gerade wichtiger? Ich verdiene ja in Anführungsstrichen viel mehr Geld mit meiner Arbeit als du, also ist meine Arbeit auch wichtiger.
Ja.
Und da hat die mir sowas von die Leviten gelesen,
ja,
und gesagt, du tickst wohl nicht mehr ganz richtig. Was ist das denn für eine Argumentation? Schäm dich. Und hat gesagt, ich habe hier dieselben Rechte wie du, nur weil du mehr Geld für irgendeinen Auftrag bekommst.
Ja.
Und ja, da musste ich zu Recht ganz schön was einstecken.
Absolut.
Und das hat meine Meinung echt geändert. Und heute, nach all den Jahren, hat meine Frau letztens mit 50 noch ein Masterstudium gemacht.
Ja.
An der Fernuni und mit 1,6 abgeschlossen.
Ja.
Und da bin ich heute wahnsinnig stolz drauf.
Ja.
Weil
ja,
das zeigt, es ist nie zu spät zu lernen und das kann man irgendwie doch schaffen.
Ja, ja.
Man muss aber auch dafür vielleicht bei anderen Sachen dann zurückstecken.
Ja, das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Aber lass uns darüber reden, dass viele. Ich habe ja eben das Beispiel gebracht, manchmal habe ich gedacht, ich wäre vielleicht doch besser Surfer geworden. Und dass viele Leute denken, naja, vielleicht hätte ich doch noch was ganz anderes im Leben machen können. Und ich glaube einfach, dass es fast jedem so geht, dass er zerrissen ist, ne? Es gibt
ja,
doch,
sicher.
Es gibt doch das dieses Wort, diesen Satz von dem österreichischen Schriftsteller Ödin von Howard. Eigentlich bin ich ganz anders, nur komme ich viel zu selten dazu. Wenn jetzt die Ersten ja schon wieder schreiben, das ist doch von Udo Lindbergh, nein, Udo Lindbergh hat das zitiert. Aber darum geht's, glaube ich. Ne? Eigentlich bin ich ganz anders, doch ich komme viel zu selten dazu. Und wir sind, ja, glaube ich, immer zwischen diesen Polen unterwegs.
Ja, das glaube ich auch. Es ist immer schwierig, den Outlaw, der man vielleicht mal sein wollte, ja, genau, oder der crazy Typ, der man mal sein, wie viele hängen, kennst du das, wenn Männer an ihren langen Haaren hängen?
Ja, und die werden immer dünner.
Und die werden immer dünner und da kommt schon das Knie durch, aber es ist für viele überhaupt keine Option, das abzuschneiden, als ob damit irgendwie was verloren geht, wo du dir denkst, ey, Alter, das ist doch für jeden ersichtlich, dass du da nur noch so ein paar Flusen hinten hast.
Ja, genau. Sieht aus wie der alte Vorhang aus dem Tingeltangel in Köln. Ne?
Ja. Und
oder gern mal der Pferdeschwanz.
Ja, ja. Und ja, da, als ob damit so das letzte Stück Jugend wegfallen würde.
Ja.
Oder ich manchmal weiß ich würde da manchmal so gerne fragen. Manchmal tue ich das sogar auch bei guten Freunden und da kommt dann immer so eine Antwort wie, ja, du kannst das ja tragen.
Ja, ja.
Worauf ich dann immer sage, sorry, die sind mir einfach ausgegangen, die Haare.
Ja, aber jetzt hast du ja nicht versucht, über dein Resthaar da nochmal einen Zopf zu kreieren, sondern hast ja, irgendwann gab es ja den Moment, wo du gesagt hast, weg damit, ne?
Ja, aber vorher, genau kurz vorher, habe ich auch lange Haare gehabt und irgendwann habe ich dann in den Spiegel geguckt und habe gesagt, Alter, das ist lächerlich. Deine Geheimratsecken, die sind so groß, das ist hier alles so eine alberne Färberei.
Und, aber und da braucht man doch eigentlich auch einen Freund oder mehrere, die sagen, hör mal, gut gemeint, aber weg mit dem Scheiß.
Ja, in diesem Fall war ich selber, aber ich glaube, das ist...
Nein, ich meine jetzt so die, die es jetzt noch so tragen. Wir alle haben ja diese Typen vor Augen. Wir haben doch in unserem Ute-Buch auch den Apotheker beschrieben, der seinen Resthaar auch zum Pferdeschwanz gebunden hatte.
Ne?
Und sich, der frei war von durchaus angebrachten Selbstzweifeln.
Heiko Müller war es, glaube ich. Ne? Heiko Müller. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist tatsächlich, vielleicht müsste man da mal wirklich alle Cousinen bitten, uns zu schreiben, wer bedauert was.
Ja, das ist eine gute Idee.
Ihr Cousinen, könnt ihr uns vielleicht mal schreiben, seid ihr heute tatsächlich, es ist ja so ein bisschen wie bei Westernhagen, doch was mir fehlt, das ist eine richtige Dröhnung. Ne? Dieses mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum.
Ja.
Jetzt sitze ich hier, bin etabliert.
Ja, sehr
und schreibe auf
sehr
goldenem Papier ein Lied über meine Vergangenheit, damit ich den Frust verliere. Das würde mich auch mal interessieren. Hat einer den Mut von euch Cousinen, uns zu schreiben, ich bin heute Vorstandsvorsitzender, aber eigentlich wäre ich viel lieber Mucker geworden, hätte
ja,
doch damals
oder,
Gitarre gespielt oder Surfer.
Ja, oder die Frauen, die zu Hause sitzen und sagen, ich liebe meine Kinder, aber eigentlich wollte ich doch ne? Kampfjet-Pilotin werden, was auch immer.
Ja, das würde mich auch wahnsinnig interessieren, denn das ist ja doch irgendwie der Stoff, aus dem die Träume sind, der ist ja doch eigentlich ganz wichtig.
Ja, ne? ja. Das ja, mach das mal. Und,
schreibt uns mal.
Und ich habe jetzt hier eine Sache, über die muss ich mit dir sprechen. Ich habe dir die Sprachnachricht auch weitergeleitet. Martin Rütter hatte uns ja mal wieder eine Sprachnachricht geschickt.
Cousine Martin.
Ja. Martin Rütter, der Hundedompteur, den wir alle kennen. Nein.
Hundedompteur, das gefällt mir auch sehr gut.
Gefällt dir gut. Nein, er hat aber auch gesagt, du hast ja gesagt, wenn ich im Überschwang, wenn ich einen Hund hätte, würde ich Martin nennen, das hat ihm sehr gut gefallen.
Ja, war so halb Spaß, halb Ernst. Ich hatte ja sogar mal einen Hund, der hieß Theo.
Na bitte.
Bitte, also da ist der Martin nicht so weit weg, oder?
Ja, genau, also Martin Rütter, der beste deutsche Hunde. Psychologe, sagen wir es mal so. Und der hat geschrieben, wir haben ja über verschiedene Bands mit schrecklichen Namen gesprochen. Ne?
Genau.
Eisenpimmel, Fusella.
Fusella
B kann Scherbs und Suppe Schwuh sein.
Ja.
Und er hat so eine Punkband, die sind seine Fans und die heißen die verwesenen Altlasten. Und die haben ein Lied gemacht, das Lied heißt Hilfe Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis. Und da gibt es wohl so einen echten Hintergrund. Und zwar diese Band, die kennt so einen Linksautonomen, der öfter mal von Nazis bedroht wird. Und der Typ holt sich ab und zu aus dem Tierheim den größten Hund, den sie da haben, irgend so ein Geilo.
Und so ein Masturbino.
Genau. Aber der Typ beißt einfach keine Nazis. Und jetzt ist dieser Typ zu ihm gekommen und wollte von Martin Rütter wissen, wie man dem Hund beibringen kann, dass er Nazis beißt.
Das dürfte Martin gefallen haben, oder?
Ja, ich glaube, er konnte ihm nie weiterhelfen, aber die Geschichte ist saulustig, finde ich.
Ja, absolut. Das ist ja. Hilfe, mein Hund beißt. Hilfe, Martin Rütter, mein Hund beißt keine Nazis. Das gefällt mir sehr gut.
Hundetrainern, da hast du ja, Martin ist ja ein sehr reflektierter Typ, aber bei Hundetrainer und Trainerinnen hast du ja manchmal auch wirklich Kollegen dabei, du Mann. Die fahren da eine Philosophie. Du musst den ersten Hundetrainer, den ich kennengelernt habe, der hat erst mir schon mal gesagt, du musst den Hund brechen, damit du den neu wieder aufbauen kannst. Also.
Ach du, oh Gott, sowas kennt man ja auch, das glauben ja einige auch, dass man Kinder so erzieht, ne? Das ist,
ja.
Oh Gott, da kriege ich, Ja, bei Hunden habe ich nur festgestellt, dass die meisten Würgeleien nicht mehr bei den Hunden landen, sondern seit 50 Shades of Grey.
Ja.
Sag mal,
da die ganz große Frage, 50 Shades of Grey. Jetzt Fachfrage an dich.
Ja.
So Kabelbinder, kann man die auch mehrfach verwenden?
Ich wollte dich gerade eher fragen, sag mal, wie bist du denn unerkannt von der Fetischparty in Berlin?
Ach so, was war da los? Was war da nochmal los?
Wie bist du da rausgekommen aus der Nummer?
Da wurde eine Fetischparty aufgelöst von der Polizei, ne?
Ja, ich habe dich da vermutet, aber wahrscheinlich hattest du die Uniform an, zumindest obenrum, oder?
Ich hatte die Uniform an, wenn auch keine Polizeiuniform. Das ging mehr so, in Richtung Village People.
Du hattest den Indianerschmuck im Teamhaar gesteckt sozusagen.
Ganz das genau. Und das SEK hat meinen Pimmel separat verhaftet.
Bitte. Es hat, wie lange hat's gedauert? Es hat circa 27 Minuten gedauert. Und da konntest du es wieder loswerden, natürlich.
Ja, die Leute brauchen Halt in diesen schweren Zeiten.
Ja, natürlich.
Ne? Ein paar Rituale Fetisch müssen sein.
Weißt du überhaupt, was Fetisch bedeutet?
Nee.
Es ist ein heiliger Gegenstand, dem magische Kräfte zugeschrieben wird.
Na bitte.
Ein Fetisch sozusagen.
Ja.
Und von daher hat man es dann irgendwann auch auf Körperteile oder Gegenstände ausgeweitet. Okay. Fetisch.
Ja, ich habe es nie bis zum Fetisch gebracht. Bei mir war meistens bei Stehtisch Schluss.
Hast du so eine Leidenschaft? Ich habe einen Fetisch in Anführungsstrichen, wenn ich das Fetisch nennen soll.
Ja.
Ja, ich stehe schon auf so Pumps, so hohe Hacken, ja. Stilettos finde ich schon ziemlich gut.
Ja. Aber also das kann ich jetzt, geschmackvoll müssen sie sein, nicht die von Graceland, ne?
Ja, wenn Halle Berry die anhat, dann
drückst du noch mal ein Auge zu, wa?
Die hat, glaube ich, mal Reklame für Graceland gemacht, ne, für diese Schuhe. Da habe ich mich wirklich
Das ist so eine Eigenmarke von Deichmann, glaube ich, ne?
Ja, da habe ich mich wirklich gefragt, ob das wirklich glaubwürdig ist, dass Halle Berry Graceland Schuhe trägt. Es sei denn, sie werden ihr von der Garderobiere hingestellt.
Ja, keine Ahnung. Hoffentlich so, ne? Ja. Ja, den Fetisch haben ja, glaube ich, viele. Ja. Also nicht nur Männer bei Frauen. Also schau dir hier Jorge González an, der trägt auch immer High Heels. Ne?
Wer ist das?
Jorge González ist ein kubanischer Atomphysiker.
Ah so, ja, den kannte ich jetzt noch nicht.
Der in der Jury von Let's Dance sitzt.
Ja, ach so.
Wieso hast du denn eigentlich noch nie bei Let's Dance mitgemacht?
Ich kenne die Sendung überhaupt gar nicht, das, tatsächlich.
Ah, ja.
Es ist immer so, dass wenn ich im Savoy bin, meine Frau ganz interessiert guckt, weil das ganze Let's Dance Team da ja immer absteigt und ich dann immer frage, warum guckst du den oder den denn so interessiert an? Und dann sagt sie mir, ja, der ist doch von Let's Dance. Und dann... Aber ich kenne Let's Dance einfach nicht. Ich kenne es nicht. Ich schaue es nicht. Ich kenne es nicht. Ich habe es nie gesehen. Entschuldigen Sie bitte, Herr Beckmann. Ich kenne es nicht.
Ah, ich habe jetzt eine Überraschung für dich.
Ja.
Und zwar, ich hoffe, es ist eine Überraschung, weil jetzt müssen wir mal gucken, wo ich es denn habe. Da hat sich tatsächlich Dizzy bei mir gemeldet.
Was?
Ja. Dizzy ist, der ist mit dem Privat.
Wie? Warum meldet er sich denn bei dir?
Ja, weil er deine Nummer doch nicht hat und der dich noch nicht kennt. Aber er hat eine Grußbotschaft auf der Mailbox hinterlassen. Er ist schon wieder in Kalifornien für Aufnahmen. Und zwar ist er wohl mit Privatflieger dahin. Das geht wohl. Er wurde abgeholt, weil irgendjemand seine Dienste brauchte. Er hat mir aber nie gesagt, für wen er aufnimmt. Aber er hat mir einen Gruß für uns beide hinterlassen und
Nein!
Ich spiele dir mal kurz vor, ja?
Ich werde verrückt.
Hello, Atal. Long time no speak. It's Dizzy. How you doing, me old son? I'm over in California at the moment, doing a little bit of work in a studio here for a couple of weeks. And I thought it'd be a nice idea to pop by Hamburg on the way home. Fit in a bit of Christmas shopping, get a nice old pork knuckle, you know, the Haxen. Lovely, with some of that sauerkraut. Lovely. A few beers and catch up with you, mate. I haven't seen you for flipping ages. But, you know, with this, fucking COVID that's going on at the moment, I don't know whether I'll be able to even leave California, let alone pop by Hamburg. Anyway, I had a spare minute, and I thought, well, what it was I was drinking a rusty nipple the other day, and it made me think about you. So here I have. I've managed to get on the blower. Hope all is well. Give us a bit of a bell when you've got the time. And yeah, all right. Yeah, I'll be cut. Yeah, I'm being waved at here. But yeah, it'd be really lovely to catch up with you, man. And by the way, who the fuck is Till? Yeah. Well, anyway, come in. I'll give us a buzz when you got the time. Lots of love, son. Take care.
Was ein verrückter Hund, wa?
Ey, ich bin fassungslos, ey. Ich bin fassungslos. Ich kann's nicht glauben, ey.
Ja. Und er will es doch, wie gesagt.
Ey, Recording, mit wem nimmt er denn gerade auf, ey?
Das muss auf jeden Fall eine dicke Nummer sein, weil sie haben ihn Privatjet geschickt, nur um ihn für die Aufnahmen zu haben.
Ach du Scheiß, das gibt's doch alles.
Ey, sag mal, ich bin ja kein Gitarrist. Ist denn sein Stil oder vielleicht an der Orgel? Man weiß es nicht, ne?
Er kann ja alles. Das ist ja, das, er ist ja so wie, er ist ja praktisch, der ist ja wie McCartney. Den könntest du selbst noch an die Drums setzen. Ja. Ne? Das ist ja so ein Instinktmusiker. Ne? Das haben wir ja alle schon gehabt. Ne? Der hat ja wie Steve Winwood teilweise seine Alben ja auch im Alleingang aufgenommen hat. Ja. Kannst du ja Dizzy. Deswegen würde ich wahnsinnig gerne wissen, ob er zum Gitarre spielen. Ich finde ja, weißt du, ich finde, er erinnert mich sprachlich auch unheimlich an Steve Marriott von den Small Faces und von Humble Pie.
Aber ich glaube, jetzt brauchen wir nicht mehr rätseln, ob er Brite oder Amerikaner ist.
Ja,
oder?
Aber er spricht fast so wie Steve Marriott, selig, der leider verbrannt ist, weil er mit der Zigarette besoffen eingepennt ist.
Ach, Mann, ja, ey. Auf jeden Fall, ich bleib
und
dran.
So spielt er auch Gitarre,
ja.
Wie Steve Marriott. Nicht unbedingt filigran, aber sehr, sehr groovy, sehr, sehr rockig, ne? Sehr Rhythm and Blues mäßig, so kann man schwer sagen.
Aber ist schon eine raue Sache bei ihm, ne? Oder?
Ja, das habe ich ja bei Humble Pie immer geliebt, dieser Kontrast zwischen Steve Marriott an der Gitarre und Peter Frampton, diesem wahnsinnigen, ja, melodischen Jazzy-Spieler. Und dann diese Stimme, die Steve Marriott gehabt hat. Und das erinnert mich so an Dizzy gerade.
Ja.
Ja, ey, who the fuck is Till? Was hast du denn da alles wieder erzählt?
Nein, aber er ist nicht who the fuck, er will dich sehen. Ne? Where is Till? Ey. Who the fuck?
Ja.
Ne?
Ja.
Und das kriegen wir hin. So.
Ein Traum wird haar.
Ja.
Ein Traum wird wahr.
Kommen wir mal zum deutschen Dizzy Rogers, Friedrich Merz.
Ja.
Nein, brauchen wir nicht lange drüber sprechen, aber ich wusste, das ist ein Lacher bei dir.
Ja, ich habe seinen Auftritt gestern im Heute-Journal gesehen.
Ich habe nur darüber gelesen, was war denn da schon wieder los?
Ja, also er ist der Ansicht, dass große Teile des Berliner Establishments ihn verhindern wollen.
Ah, okay, das geht schon jetzt in Richtung Trump dann, ne?
Ja, große Teile des, und das, da sagte dann die Moderatorin, ja, wen meinen Sie denn konkret denn da? Und dann, ja, Frau Schausen, das wissen Sie doch genauso gut wie ich, dass sich in Berlin unheimlich viele Leute sich für einen Friedrich Merz nicht interessieren und den verhindern wollen und so weiter. Also er spielte sich so ein bisschen als der König der CDU-Basis auf.
Ja.
Und das Establishment in Berlin, sprich Laschet und Co., der CDU-Vorstand, die wollen ihn jetzt verhindern. Aber da lässt er sich nicht entmutigen. Er lässt sich nicht zermürben. Er hat 2 Jahre durchgehalten. Er wird auch jetzt durchhalten, wenn der Parteitag verschoben wird. Und sollte er mir je unsympathisch gewesen sein, ja. Ist er mir jetzt noch unsympathischer geworden.
Bleibt es dabei.
Dann bleibt es dabei und ich kann meine Ablehnung für ihn tatsächlich auf einen Bierdeckel schreiben.
Ja, passt ja. Vielleicht, die Ärzte waren doch auch in den Nachrichten, ne? Vielleicht brauchen die ja noch jemanden.
Ja, da wollte ich dich, siehst du, über die Ärzte wollte ich auch mit dir sprechen. Hell heißt, glaube ich, ihr neues Album.
Ja.
Und jetzt mal Hand auf den Herd.
Ja.
ja. Hand auf den Herd. Ärzte, hast du dich jemals für die Ärzte interessiert? Hast du Ärzte-Musik gehört?
Ja.
Findest du die gut?
Ich finde die gut, ja. Eher so unter Comedy-Aspekten. Ich fand es immer sehr witzig. Hab so, was weiß ich, so Titel wie Hilfe, meine Freundin ist explodiert oder auch Männer sind Schweine. Da habe ich immer so das Lustige drin gesehen. Ja, ich fand die Ärzte, ich tendiere zu den Ärzten, unbedingt.
Aha. Weil mir nämlich aufgefallen ist, nur für mich,
ja,
dass die Ärzte immer komplett an mir vorbeigegangen sind.
Ja.
Und Gott sei Dank hat Ihnen das nicht geschadet, aber mir auch nicht.
Und, ja, wahrscheinlich habe ich mehr Ärztekonzerte gesehen, weil ein Freund, nämlich Louis, seit ungefähr 50 Jahren bei denen das Licht macht. Deswegen war man schon mal da. Und die Konzerte waren immer ein großes Happening und das war so wirklich Unterhaltung vom Feinsten.
Ja, ich kann doch nicht mal, also damit sich alle jetzt bloß beruhigen, ich kann doch nichts mal, ich kann doch nicht mal von einer Ablehnung sprechen oder so. Es ist einfach an mir vorbeigegangen. Es hat mich einfach musikalisch nie interessiert und humortechnisch, ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. Aber wenn ich jetzt das mal vergleiche, Trio zum Beispiel, ne?
Ja, ja.
Die haben mich richtig abgeholt.
Ja.
Die erste Trio-Platte ist für mich gehört für mich fast die beste, gehört zu den besten 5 Rockplatten, die jemals in Deutschland gemacht wurden und da auch international Bedeutung haben. Also wenn man jetzt mal so sagt, die erste Nina Hagen-Platte tatsächlich oder was könnte noch ein interessantes deutsches Rockalbum gewesen sein? Auf jeden Fall Trio, das fand ich immer total geil. Aber die Ärzte, nö, das ist jetzt nicht, sind einfach an mir vorbeigelatscht. Deswegen habe ich auch zum Beispiel dieser neuen Platte jetzt gar keine Beachtung geschenkt. Fand das auf einmal nur interessant, dass sie in den Tagesthemen waren.
Ja, ja. Und ich fand das aber sehr sympathisch, muss ich schon sagen. Wir wissen ja,
ja, dass hast du das gesehen?
Nein, ich habe es gelesen, dass es um ein ernstes Thema ging. Nämlich eben, was wird aus dem ganzen Kulturbetrieb und das ist ja das Letzte, was so nach dieser Krise wieder ins Netz geht. Und da muss man sich wirklich schon um viele Sorgen machen. Wie die,
ja,
wie Bela B. selber sagte, hat es Bela B. gesagt? Oder Farin? Nee, Farin hat gesagt, für uns ist es kein Problem, wir sind etabliert, wir haben was zur Seite gelegt, aber es gibt so viele Leute.
Schön ausgedrückt.
Ja,
die haben natürlich ein bisschen was zur Seite gelegt.
Ja, nein, das sind jetzt meine Worte, ne? Ich habe es stark verkürzt, also er hat das seriös ausgedrückt, aber ist ja auch gut, dass er es so sagt und er sagt, wir machen uns große Sorgen halt um die vielen, vielen Künstler, die jetzt überhaupt keine Einkünfte mehr haben.
Ja.
Fand ich von beiden Seiten gut. Einmal eben von der seriösen Nachrichtensendung da mal so ranzugehen und auch von den Ärzten sich da eben ganz konkret zu äußern.
Ja, ist auf jeden Fall wichtig, denn das ist ja auch das Problem. Die kleinen Leute werden ja nicht interviewt.
Genau.
Ne? Das ist ja das Problem. Wenn man eigentlich wissen möchte, wie es einigen jetzt zur Corona-Zeit oder vor Verhängung eventuell eines neuen Lockdowns geht, müsste man ja eigentlich mal wirklich einfach nur mal kleinen Künstler interviewen, kleinen Veranstalter.
Ja.
Das passiert natürlich nicht. Ne? Und da ist es natürlich umso wichtiger, dass wenn große Namen interviewt werden, dass die darauf hinweisen und sagen, Leute, da passiert gerade was, das ist wirklich lebensbedrohlich, existenziell kaum noch zu ertragen.
Ja. Man weiß aber auch selber keinen Rat. Ich weiß es nicht, ey, verdammt.
Nein.
Diese scheiß Krise, ey. Dieses scheiß Virus. Apropos Schmuddelhefte, hast du dein Happy Weekend Abo noch? Ich habe gerade nach dem Exit gesucht.
Ja, das ist eine gute Frage.
Wo bewahrst du deinen Emil Lönneberg Preis auf?
Du Arschloch.
Eine der schönsten Überleitungen, die es je gegeben hat.
Wo habe ich meinen Emil Löhneberg-Preis? Ja. Ich weiß schon, worauf. Ich weiß schon, das mit Happy Weekend lasse ich mal unter den Tisch fallen. Das war ein Magazin, als ich so ungefähr 15 war, habe ich in einem Wald bei Dortmund, jetzt wird's echt wirklich,
Gott steh uns bei, Vater unser, der du bist im Himmel.
Du weißt, ich habe noch 2 Jahre in Dortmund gewohnt als Kind.
Ja.
Und da waren wir, da war ich mit meinem Freund Marco im Wald.
Ja.
Und in der Bittermark, so heißt dieser, in der Bittermark.
Ja.
Und auf einmal.
Und er hatte einen Lippenstift dabei.
Nein, jetzt hör doch auf. Ich kann dir sagen, was wir dabei hatten. Eine Flasche Wein und Tabak, ein Päckchen. Und das, was zwei 14-Jährige auf keinen Fall dabei haben sollten. Damit fängt es schon mal an. Und es kam aber noch besser. Wir haben uns halt irgendwann die Flasche Wein in den Schädel gehauen. Ne? So ein Kack-Merlot für eine Mark 50. Ey, das war wirklich. Ich schätze, pro Schluck sind zig Millionen Zellen draufgegangen. Amselfelder Spätkündigung.
Drosselfink und Star, ja.
Man kann sich an diese Weine noch gut erinnern. 1,50 Mark.
Ja.
Und hast du ja früher mit 14 Jahren im Geschäft anstandslos gekriegt. Ne?
Wir nehmen den Merlot.
Dazu Tabak, kein Problem. So, also wir hauen uns da 14-jährig die Flasche Wein in den Kopf. Bitte, liebe Kinder, macht es nicht nach.
Ja.
Rauchen ungefähr das ganze Päckchen Tabak auf.
Ja.
Und auf einmal sagt der Marco, guck mal, da liegt doch was. Ne?
Ja.
Und siehe da, eine Plastiktüte randvoll mit Happy Weekend Heften.
Ein Sechser im Lotto.
Ich kann dir nur sagen, die nächste Stunde, ich bin noch nie so verstört in meinem Leben gewesen.
Die nächste Stunde war hochkonzentriert.
Und ich habe daraufhin 4 Wochen lang nur mit Licht einschlafen können, weil ich Sachen gelesen und gesehen habe, die ich meinem ärgsten Feind nicht wünsche. Und
du dachtest erst, es wäre ein Reitunfall. Sag mal, Till, haben wir denn eigentlich Zuschriften?
Oh, wir haben Zuschriften. Ey, da hat mich eine sehr abgeholt. Gut, dass du wieder mal den Überblick behältst.
So.
Cousine Andreas hat uns geschrieben. Cousine Andreas hat uns geschrieben. Moin aus dem hohen Norden, moin zurück. Ich habe mich nur durch alle verfügbaren Podcasts von euch beiden gelacht und geschüttelt. Dafür mein zärtlich empfundenen Dank. Und ihr scheitert zwar sehr oft an euren Ansprüchen, die Scheiße nicht zu werten, aber wer tut das nicht?
Genau.
Cousine Andreas, sehr schön, genau. So, immer wieder beeindruckt mich das Detailwissen von Cousine Till, wenn es um das Thema Musik geht. Wer, wann, was, mit wem, von wem komponiert, von wem gecovert. Aber warum Brothers in Arms ein solcher Scheißsong ist, habe ich nicht verstanden. Warum die alten Herren von ZZ Top, die bewegungslos auf der Bühne stehen, so furchtbar sein sollen, man weiß es nicht. Also er weiß es nicht. Ich bin schon etwas älter als ihr. Als ich 8 Jahre alt war, haben die Opas der Band ZZ Top sich gegründet und ziehen seitdem durch. Satte 50 Jahre in Originalbesetzung, das sollte einem Stones-Jünger doch wenigstens etwas Respekt abfordern. Brothers in Arms war 85 ein Antikriegslied zu einer Zeit, als die Thatcher-Wähler stolz auf einen sinnlosen Krieg vor Argentinien waren. Aber das ist nur meine Meinung. Das ist zu mir. Da möchte ich kurz Stopp sagen, weil gleich kommt er zu dir.
Ja, ja.
Cousine also, Andreas.
Ja. Brothers in Arms, kann sogar ich sagen, ist ein geiler Song. Es ging nur um einen Song auf dem Album, ne?
Nee, ich finde den Song scheiße, weil er mir musikalisch einfach nicht gefällt.
Achso, mir gefällt er gut.
Mir gefällt er musikalisch überhaupt gar nicht und das trenne ich mal ganz klar von der Bedeutung des Songs.
Ja.
Dann müssten ja alle Leute, die Dylan hassen, Dylan einfach nur hofieren, weil er hat so wichtige Antikriegslieder und was weiß ich geschrieben. Andreas, ich mag den Song einfach aber, nicht.
Till, ich mag den Song total, gerade musikalisch. Ja, was gefällt dir nicht? Interessiert mich jetzt auch mal.
Tödlich langweilig.
Oh Gott, ey, ich kann den hören, ich schmilze den. Der klingt so gut, Wahnsinn.
Ja,
mir gefällt der Gitarrensound da besonders gut.
Oh, fürchterlich. Das ist ein Les Paul-Sound, den mochte ich eh noch nie.
Wunderbar.
Ja, so ist das eben halt. Ja. Und ZZ Top, niemand liebt ZZ Top die alten Scheiben so wie ich, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, doch, weiß ich. Aber die ersten Alben, Tresombre, sogar, ich würde sogar sagen, bis Degoello. Ich liebe sie. Ich
natürlich,
sie
ne, Lagrange. Wenn ich Lagrange höre, gehe ich immer noch, wirklich, ich kann nichts dagegen tun. Ich gehe dann ab.
Ja, und es geht mir genauso, Tresombre. Und, aber sorry, das hat nichts mit der Band zu tun, die da heute steht. Zwei Gichtoppers, die ist einfach nicht mehr auf, sorry, das ist nicht mein Konzept. Und ja, nur 50 Jahre haben sie durchgehalten. Ja, ist ja schön. Aber ich muss das ja nicht gut finden. Ich bewahre mir die alten ZZ Top und mit den neuen, auch mit dem Gitarrensound, den er heute hat, kann ich nichts anfangen. Es klingt einfach wie Durchfall in meinen Ohren.
Ja, wie heißt der Drummer noch?
Frank Bird.
Frank Bird. Alles kommt mittlerweile aus dem Computer, auch live.
Ja.
Und er selber kriegt, glaube ich, nicht mal mehr einen Schneewalzer hin. Was nicht schlimm ist, wenn man schon so lange dabei ist, aber dann macht man es vielleicht wie Phil Collins und nimmt seinen Sohn mit.
Ja, und ich bin kein Stones-Jünger. Ich kann das auch nicht mehr hören. Ich mag die Musik der Stones und Keith Richards war mal in meiner Pubertät sehr, sehr wichtig für mich als Rollenmodell. Aber ich bin kein Stones-Jünger. Fertig so, aus.
Weiter geht's.
Ja. Andreas, da haben wir das geklärt. Jetzt kommt er aber zu dir und das finde ich sehr interessant. Eine Frage an Cousine Atze brennt mir allerdings immer unter den Nägeln. Warum hältst du deine geheime Identität noch immer so hoch? Jeder Interessierte kennt doch längst deinen Namen und selbst wenn ich 10% der Gags im Podcast als scripted Atze abziehe, bleiben doch immer noch 90% deines privaten Humors und oder deiner Ein- und Ansichten, die mir wirklich sehr gut gefallen. Die Tiefe mancher deiner Aussagen, was Zwischenmenschliches, Soziales, Freundschaftliches oder Sozialkritisches betrifft, bringe ich mit dem Bühnenmenschen einfach nicht zusammen. Das bist eben du und nicht die Bühnenpräsenz. Ich wäre jedenfalls begeisterter Fan von Das wäre doch mal ein Thema für einen Podcast. Die Frau, der Mann hinter XYZ. Tja, was sagst du dazu?
Ach, das sag ich ganz einfach.
Warum hältst du deine geheime Identität noch immer so hoch? Würdest du jetzt wirklich sagen, hier gibt's noch tatsächlich scripted Atze?
Hier in unserem Podcast überhaupt nicht. Nee, aber ich will es mal positiv ausdrücken. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann will ich eine Show abliefern und die muss so fett und so komprimiert wie möglich sein. Das ist, wenn Jay-Z und Beyoncé zusammen auf der Bühne stehen,
werden Sie sicher, obwohl Sie verheiratet sind, nicht als Ehepaar auftreten, sondern als eben als Künstler, die eine geile Show abliefern. Das gilt für Metallica genauso wie für irgendwelche Flamenco-Nummern. Man auf der Bühne zeigt man ja nicht sein Privatleben, sondern eben das, was künstlerisch machbar ist und von dem man vermutet, dass es die Leute bestens unterhält. Und darum geht's mir.
Ja. Deine geheime Identität, würdest du das tatsächlich auch unter dem Aspekt packen, den du gerade ausgeführt hast? Geht niemand was an? Ist auch völlig unerheblich?
Ja, ist unerheblich. Ist wahrscheinlich auch zu langweilig. Weil wer sondert schon von morgens bis abends druckreife Sätze ab? Und Rudi Carrell war sicher privat auch ganz anders als bei 7 Tage, 7 Köpfe oder am laufenden Band.
Ja.
Ja. Also ich krampfte auch gar nicht, aber so jeder sollte ein Privatleben haben. Und wenn du 8 Stunden arbeiten gehst, dann muss dein Chef ja nicht noch zu Hause den Rest der Woche mit am Tisch sitzen.
Ja, also ich unterstütze das, was du sagst. Und es gibt hier kein Scripted Atze im Podcast. Es hat sicherlich die ersten 10, 20 Podcasts, die wir gemacht haben, sind sicherlich so gewesen, dass wir noch viel, viel mehr auf Anekdoten, auf pure Unterhaltung gelegt haben.
Ja.
Bis wir selber festgestellt haben, dass uns natürlich das Zwischenmenschliche mindestens genauso interessiert.
Ja.
Und von daher hat sich das ja von alleine erledigt, dieser wer in uns einfach nur zwei Jungs sieht, die hier Anekdoten loswerden wollen, das interessiert uns ja gar nicht, sondern wir interessieren uns ja tatsächlich für das, was draußen passiert. Und wenn wir hier den Bühnenmenschen Atze oder den Bühnenmenschen Till nur hinstellen würden, dann wäre das, glaube ich, tödlich langweilig.
Ja, dann wäre es irgendwann auch zu sehr aus Plastik. Ja.
Ja.
Ich finde schon gut, dass wir da diese Bandbreite haben. Ja.
Und ich glaube, das sollten wir auch nochmal, ich glaube, da kann ich so für dich und für mich sprechen. Wir geben hier viel Preis, aber Leute, glaubt's mir mal, ich habe garantiert auch Schutzzonen.
Ja.
Werde hier nicht alles ausbreiten. Und deswegen, Andreas, du schreibst am Ende nochmal zum Schluss: mein tief empfundener Respekt für das Aussprechen von menschlichen Gefühlen und das Zulassen von Schwäche und Zweifeln. Eben diese Ehrlichkeit braucht eine Gesellschaft, die sich wirklich kein schneller noch mehr leisten kann. Macht bitte weiter und bleibt gesund. Ihr seid systemrelevant.
Ah, Dankeschön. Ja, das ist schön. Das klingt gut. Systemrelevant. Dann lass mich ganz schnell, weil es fast in dieselbe Kerbe haut. Aus Hamburg schreibt uns der liebe Jens. Ich war vor einiger Zeit etwas enttäuscht. Beziehungsweise von Atze, da wurde die Literatur von Charles Bukowski kleingeredet. Und da muss ich irgendwie falsch verstanden worden sein. Weil ich habe nur gesagt, dass Charles Bukowski mir mit 17, 18, 19 noch nichts gesagt hat. Und ich den jetzt nochmal lese. Ich finde Charles Bukowski toll. Gerade was der Jens hinten dran schreibt, naja, so sehe ich das jedenfalls. Also er liebt Charles Bukowski, finde ich auch gut. Ich liebe den Dirty Old Man, ich übrigens auch. Und seine Werke schon seit vielen Jahren. Nun, da war ich seinerzeit für einen Moment etwas enttäuscht. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte das richtig stellen. Ich konnte in jungen Jahren einfach nichts damit anfangen. Heute ja.
Ja.
Ja. Käme so ein Kommentar von irgendeinem Frühstücksfernsehmoderator, Beside, was macht eigentlich Tjerno Jobatai, okay, oder so, dann wär's normal. Aber von euch hätte ich das nicht erwartet. Aber ich hoffe, lieber Jens, wir haben das klargestellt.
Ja, haben wir, glaube ich. Ich fand, Cousine Steffen hat uns geschrieben, das fand ich auch sehr interessant. In eurer letzten Folge 80 Millionen Bundesärzte habt ihr den Fall des Mädchens geschildert, die wegen ihrer sexuellen Einstellung gemobbt wird. Diese Geschichte hat mich aber auch vor allem euch sehr betroffen gemacht. Schade finde ich es dann aber, wie ihr gleichzeitig in derselben Folge über den Wendler herzieht. Sicherlich lebt euer Podcast auch von solchen Geschichten, andere durch den Kakao zu ziehen. Aber ist das nicht das Gleiche wie Mobbing bei dem jungen Mädchen?
Nein.
Nur weil einer seine Meinung kundtut, sich öffentlich darüber lustig machen und ihn derbe zu beschimpfen, was ihr ja zweifelsfrei getan habt, ist das auch nicht okay, finde ich, oder gibt es da einen Unterschied? Ansonsten kann ich euch viel beim Angeln oder höre ich euch viel beim Angeln. Macht weiter so, ich bleibe euch treu. Eure Cousine Steffen. Ja, was sagst du denn dazu?
Das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Riesenunterschied. Wenn jemand seine Sexualität, seine Persönlichkeit ausleben will, einfach ein vernünftiges Leben gestalten will und wird dafür gemobbt, das kann man doch nicht mit jemand vergleichen, der sich hinstellt vor, also wirklich öffentlich vor 80 Millionen Leuten und einfach erstmal Lügen verbreitet, sich selber ganz öffentlich als dummen Menschen outet und noch versucht, Leute anzustacheln, es ihm gleich zu tun. Also das kann man wirklich nicht in einen Topf werfen. Absolut nicht.
Nee, also ganz genau. Dieses arme Mädchen hat nichts getan. Dieses arme Mädchen hat nichts getan. Die wollte einfach nur so leben, wie sie es möchte. Und zwar privat. Ne? Und das kann man nur auf Schärfste verurteilen, dieses Mobbing, was da passiert. Wenn so ein Tonto wie Wendler sich öffentlich hinstellt und anfängt mit Scheiße zu werfen, dann darf er sich nicht wundern, wenn er es faustdick einfach zurückkriegt. Punkt.
Ja,
das ist völlig berechtigt. Das hat nichts miteinander zu tun. Punkt. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch geklärt. Steffen, sorry. Hör uns weiter zu, aber in der Hinsicht sind wir unerbittlich. Da haben wir, glaube ich, ganz klar gesagt, was wir denken.
Ja.
Ja, was haben wir denn noch? Cousine Björn hat uns geschrieben.
Ja.
Hallo, ihr Spitzencousinen. Leider komme ich erst jetzt dazu, auf etwas, das ich bei euch gehört habe, zu reagieren. Was bleibt von einem? Meine Antwort: alles und manchmal noch mehr. Ich glaube an nichts Göttliches oder irgendein Leben nach dem Tod. Ich unterhalte mich lieber darüber, warum das Higgs-Feld spannender ist als das Higgs-Teilchen. Leider habe ich in meinem Leben häufig mit dem Tod zu tun gehabt und mir darum viel Gedanken darüber gemacht, was bleibt von einem. Bei den Gedanken und Gesprächen, die ich an diese Zeiten hatte, bleibt eines für mich übrig. Ich bleibe nicht als wirkendes Zentrum meiner Ideen und Persönlichkeit übrig. Und doch hat auch ein Lebewesen, das nur kurz auf diesem Planeten weilen konnte, einen Einfluss. Jedes Wort, jede Geste, jeder Blick und jedes Handeln, alles berührt und beeinflusst die Menschen in unserer Umgebung. Die Menschen, die ich kannte und gestorben sind, kann ich heute beschreiben. Und wenn mich jemand fragt, wie der oder die Verstorbene sich wohl in dieser oder jener Situation entschieden hätte, werde ich mit dem, was ich dann stellvertretend antworte, sicherlich nicht ganz falsch liegen. Doch genau hier beginnt etwas, was ich für sehr wertvoll erachte. Was mir jemand zu Lebzeiten mitgibt, verbindet sich mit mir und wird von mir mit meinen Ergänzungen wieder weitergegeben. Irgendwann weiß keiner mehr, wie es hieß, und doch bin ich mir sicher, dass immer noch etwas wirken wird, zu dem ich beigetragen habe. Interessant.
Auf jeden Fall, interessanter Ansatz. Mir kommt sofort der Gedanke in den Sinn, wenn du, sagen wir mal, du wirfst ein kleines Steinchen ins Meer.
Ja.
Ne, dann ist es ja relativ schnell verschwunden, liegt aber da für von mir aus eine Million Jahre. Dann ist, ja, das ist so. Und klar, es kommt auf die Wahrnehmung an. Aber das wird wahrscheinlich auch ein sehr abendfüllendes Thema. Ne? Du brauchst ja nur bei so einem gemütlichen Zusammensitz mal fragen, gibt's Gott? Da geht's ja auch schon rund.
Ja, absolut, absolut. Ich habe mal einen sehr interessanten Vortrag darüber gehalten, wie jemand logisch die Existenz Gottes beweisen wollte.
Ja.
Und ich fand den Vortrag total gut.
Ja. Ich erinnere mich, dass du davon erzählt hast, ja.
Aber am letzten, ich habe gesagt, super Vortrag, vielen Dank, und ich sehe das in vielen Dingen vielleicht sogar ähnlich. Es gibt nur eine Bedingung. Entweder glaube ich an Gott oder nicht. Ne? Wenn ich an Gott glauben möchte, dann macht dieses Konzept Sinn. Wenn ich nicht an Gott glaube, ist das alles hinfällig.
Ja.
Und
so geht es ja mit Homöopathie auch.
Ja.
Mit Globuli.
Ja, genau. Oh, da war der Tatort ja sehr interessant am Sonntag. Aber ich will jetzt nicht ausschweifen.
Ja.
Den kann man ja in der Mediathek sehen mit Harald Krasnitzer. Es waren die Wiener. Der Tatort ist krank. Da ging es um Homöopathie. Zumindest ein paar interessante Ansätze drin. Ich wollte nur sagen, Keith Richards wurde mal gefragt, was auf seinem Grabstein stehen sollte. Und weißt du, was er gesagt hat?
Ja, ich weiß es natürlich, aber das passt so super jetzt.
Ja, er hat gesagt, he passed it on, er hat es weitergegeben.
Ja.
Und das habe ich, als ich das als 20-Jähriger gelesen habe, einfach nie so richtig kapiert. Und je älter ich werde, desto mehr verstehe ich das und desto tiefer fällt es in mir.
Ja. Und das passt ja sogar zu dem, was der Björn geschrieben hat.
Ganz genau.
Also wenn du was weitergegeben hast, dann, ja, dann bleibt ja vielleicht was.
Genau. Und ich weißt du was, ich habe manchmal diese romantische Vorstellung, dass wenn ich vielleicht in 30, 40 Jahren meine Augen zumache, und dass wenn meine Kinder vielleicht manchmal irgendjemand fragen, was hat mein Vater denn damals so, was hat der da gedacht? Da hoffe ich immer, dass irgendeiner noch existiert und sagen kann, das kann ich dir ganz genau sagen, was dein Alter gesagt hätte.
Ja, ja. Ja.
So wie du das immer machst bei deinem Vater. Ne?
Ja.
Und weil bei mir ja der Vater da leider total ausgefallen ist, habe ich dich ja sozusagen in dieser Hinsicht als Ersatzvater angenommen. Wenn du mir dann immer die Weisheiten von deinem Vater weitergibst, dann habe ich die mir ja auch zu eigen gemacht.
Ja.
Ne? Wenn du mir immer gesagt hast, Till, mein Vater hat immer gesagt, das Beste kommt noch.
Ja.
Dann habe ich das übernommen.
Ja, 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 ja. Ja, ein schöner Gedanke. Björn, danke für diese Inspiration. Und das ist es vielleicht, ne? Und hoffentlich hinterlässt man Gutes und gibt Gutes weiter.
Ja. Ja. Das ist es. Da sind wir wieder beim Thema, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Ich war heute Morgen übrigens schon anderthalb Stunden spazieren bei blauem Himmel am Alsterlauf, am Leinpfad. Und weil du gerade meinen Vater sagtest, da kam mir ein Spruch von meinem Vater wieder in den Sinn. Der hat mich mal beiseite genommen, als ich mit den Kumpels in die Stadt wollte. Und hat gesagt, Junge, denk dran, du hast eine schwache Gesundheit, keine Schnäpse.
Ja, gut, ja, das ist, da hast du dich aber jetzt ein bisschen spät dran erinnert.
Ja, natürlich, aber man konnte wenigstens was damit anfangen.
Ach ja, ich habe neulich einen Film gesehen, der ist sehr tief bei mir gefallen, The Great Debaters von und mit Denzel Washington.
Ja.
Der große Debattierclub, wo es eben darum geht, dass in den 1920, 1930 ungefähr, gab es ja immer diese Debattierclubs an den Universitäten. Ne?
Ja.
Man hat dann sozusagen Debatten ausgetragen.
Das fehlt, mit anderen, das fehlt.
Mit anderen Universitäten und da ging es eben halt um die erste schwarze Uni, die 1933 sozusagen in Harvard gegen diesen Debattierclub, gegen die Uni Harvard gewonnen hat. Und natürlich wie immer um das Thema Rassismus. Und das ist ein ganz toller Film, der mich auch nochmal sehr, sehr, sehr bewegt hat.
Ja,
und zeigt.
In die Shownotes reinpacken, ne?
Ja, sollte man sich wirklich angucken, weil auch darum geht es um den Thema, was gibt man eigentlich weiter? Was müssen wir weitergeben?
Ja.
Und was bleibt übrig? Interessant, sehr interessant. Was bleibt übrig am Ende, außer unsere legendäre, um es schon mal jetzt schon zu sagen, mehr als nur legendäre Spotify-Liste.
Das kam mir heute Morgen auch nochmal in den Sinn. Und zwar
Musik, Musik, Musik. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Metal-Mäuse von Hämatom, von der Gruppe Hämatom, gegrüßt, die in Wacken schon abgerockt haben. Darüber habe ich erfahren, dass wir unter den Metalheads tatsächlich viele Fans haben,
ja.
Die vielleicht manchmal damit hadern, dass wir noch keinen richtigen Metal-Song in unserer Liste haben.
Ja, ja.
Und wir sind auch eingeladen worden in den in diesen Beichtstuhl-Podcast
von
den beiden Jungs. Und Ja, ich habe daraufhin überlegt, ob ich heute tatsächlich mir einen Song für einen Sexen wünsche.
Ja, ja.
Und zwar hatte ich dann bösartigerweise an Ride Like the Wind gedacht. Kennst du die? Du kennst ja.
Ach so, ja.
Here is the night, my body.
Von wem ist sie noch im Original? Von
Christopher Cross.
Christopher Cross, toller Song.
Ja, super. Und wenn du, hast du Christopher Cross mal gesehen?
Nein, nein.
Jetzt hast du diese Stimme, diese hohe
ja.
Falsettstimme im Ohr.
Ja.
Der Typ ist, glaube ich, 1,95 und ein Bär von einem Menschen, ein Bärch von einem Menschen. Der ist so eine Art Norbert Heisterkamp.
Oh Gott, ja.
Das hat man ja ganz, das ist ja nicht ungewöhnlich, ne? Aaron Neville zum Beispiel, der singt ja auch so Falsett so hoch und ist ja auch, sieht ja auch aus wie so 2x2 Meter. Unglaublich.
Ja, ja. Ja.
Und Christopher Cross spielt auch exzellent Gitarre. Übrigens nochmal zu der Information.
Und ist, glaube ich, auch ein sehr guter Rennfahrer, ne?
Das weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall
gewesen.
Dieser Song, Ride Like the Wind,
ja.
Den haben Sexen gecovert. Und das fand ich immer ein sehr geiles Cover. Dieses Mal will ich aber nochmal eine andere Karte ziehen.
Oh Gott, oh Gott.
Ich habe ja. zumindest auf den Song hingewiesen,
ja,
liebe
ja,
Metalheads.
Sehr gut, sehr gut.
Aber ich ziehe eine andere Karte, denn ich habe mich die ganze Woche mit Peter Frampton beschäftigt.
Ja.
Von vorne bis hinten. The Hurt, Humble Pie, sein Solowerk. Und mir ist nochmal klar geworden, ein fantastischer Gitarrist.
Ja.
Guter Sänger, guter Komponist. Großartig. Und ich ziehe heute meine Peter Frampton-Karte.
Ja.
Allein, um ihn nochmal zu ehren, denn er wird sich von der Musik zurückziehen. Er hat diese IBM-Krankheit. IBM heißt es auf Englisch. Und auf Deutsch heißt das Einschlusskörper-Myositis. Mhm. Und das ist Inclusion Body Myositis, IBM, das ist eine entzündliche Muskelerkrankung, die mit einer langsam fortschreitenden Muskelschwäche einhergeht. Das heißt, vor allen Dingen Rumpfnah, Oberschenkel, Arme, diese oft wird das diagnostiziert, weil diese Menschen anfangen hinzufallen und sich das nicht erklären können.
Mhm.
Und Peter Frampton hat gesagt, ich habe diese Krankheit und über kurz oder lang werde ich keine Gitarre mehr spielen können.
Ja.
Und deswegen werde ich jetzt aufhören. Ich mache noch mal eine Tournee. Die hat er auch abgewickelt.
Mhm.
Weil dann kann ich nicht mehr so spielen, wie es mein eigener Anspruch ist. Und er bezeichnet sich selbst als Perfektionisten.
Ja.
Und da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt bitter. Für jemanden, der eine Wahnsinnspassion hat, einfach die nicht mehr ausüben zu können. Er sagt, ich bin jetzt 68, ich spiele Gitarre, seit ich 8 bin. Das ist das Wichtigste in meinem Leben, neben meinen Kindern, meiner Familie.
Ja.
Das muss wehtun.
Ja.
Ich wünsche ihm gesundheitlich alles Gute und möchte ihm heute ehren mit einem Klassiker von Frampton Comes Alive.
Ja.
Dem wahrscheinlich wohl meistverkauftesten Live-Album der Welt.
Ja.
Und möchte den Song Do You Feel Like We Do nominieren.
Ja. Dann
legendär mit seinem Talkbox-Solo.
Ja, ja, ja. Von Peter Frampton kenne ich natürlich nur Come on Jude, Show Me The Way oder wie der heißt.
Ja, Show Me The Way oder Baby I Love You Way, natürlich auch ein großer Hit.
Ja.
Aber den Song kennst du auch. Do you feel like I do? Na gut, dann eben nicht.
Ja, ich bin sprachlos, wie du hier quasi mit dem Mund eine ganze Band zauberst.
Ja. Hallo. Du bist genauso ein Arschloch wie meine Frau. Immer, der singe ich auch was vor und dann sagt die dann immer, was soll das jetzt sein?
Nein, ja. Nein. Du hast recht. Ich finde ja im Gegensatz zu dir, dass du ein guter Sänger bist. Aber ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich finde auch, ich kann mich bei allen Metalheads nur entschuldigen, dass ich mich nicht schon mit dem Thema beschäftigt habe. Aber klar, jetzt will ich natürlich auch mal einen Beitrag leisten. Ich habe mich noch nicht, ich weiß noch, ich schwange noch zwischen Motorhead, Iron Maiden, Anthrax, Slayer, Judas Priest, Halloween und Accept.
Ja. Halloween, ist das nicht das Metal-Album von Peter Alexander gewesen?
Nein, dann war ich natürlich kurz bei Sepultura, Manowar, Sodom und Mötley Crüe.
Ja.
Aber Blind Guardian und so weiter. Aber ich war heute morgen spazieren und wie es manchmal so ist, es kommt ein Song in den Sinn. Jetzt wird's ganz profan. Ich weiß. Schlagerfans, haltet euch fest. Jetzt wird's wirklich sehr profan. Oh Gott.
Vater unser, der du bist im Himmel.
Genau. Halt dich fest, Till.
Ich halte mich fest.
Vergib mir, gebenedeit sei die Frucht deines Leibes.
Ja.
Leider kam mir das Riff heute in den Sinn und dann wurde ich es nicht mehr los. Und du wirst mich verstehen, ich weiß es. I Shot the Sheriff. Er kann mich einfach nicht aussingen. Er kann die Fresse nicht halten.
Mach's doch mal.
Nein, mach ich nicht. So.
Wenn du es jetzt nicht nochmal machst.
I Shot the Sheriff vom 73er Album mit Peter Tosh und Bunny Wailer, die letzten Aufnahmen. Das Burning Album. I Shot the Sheriff.
Dieser beleidigte Leberwurst.
Es ist nicht zu fassen. Es ist einfach nicht zu fassen. Weißt du was?
Ja, aber so.
Da müsste man eigentlich, müsste man wie bei Trump bei dir einfach zwischendurch das Mikro abschalten.
Ach ja.
Du bist,
aber wenn
du bist der deutsche Trump.
Wenn du mir in die Parade fährst, dann ist das immer alles in Ordnung, ne?
Egal. Ich werde auf jeden Fall, irgendwo wird es ja Songs über dich geben. In der Napalm-Death-Metal-Szene. Und die werde ich hier nächstes Mal alle wünschen.
Aber dann die Originalversion von Bob Marley, ne?
Ich habe gesagt, das Riff ging mir durch den Kopf und ich möchte aber das jetzt die Version von Bob Marley vorschlagen. Aber
ja, und dafür liebe ich dich ja auch. Ich entschuldige mich dafür, dass ich mitgesungen habe und dich das Riff nicht habe alleine singen lassen. Und es ehrt dich ganz besonders, dass du das Original von Bob Marley benennst, denn Eric Clapton fand seine Version immer lächerlich im Vergleich zum Original. Punkt. Ich werde versuchen, nie wieder, wenn du singst, auch nur meinen Mund zu öffnen. Mein Schandmaul möge geschlossen bleiben, wann immer irgendein musikalisches Tröpflein deine edlen Lippen verlässt.
Ja gut, Entschuldigung angenommen, aber machen wir uns nichts vor, es wird genauso wieder passieren und dafür mag ich dich auch so sehr. Ne? So, wir sagen Tschüss.
Ja,
gut.
Ja, wir sagen Tschüss Bob Marley. Toll. Da hätte ich auch mal. Habe ich eigentlich schon was von Bob Marley benannt?
Wahrscheinlich ja, aber den kann man immer wieder bringen. Nee,
Ziggy Marley habe ich genommen, seinen Sohn, einen seiner zahlreichen Söhne. Was gibt's denn zu essen?
Ich mache ein schönes Shakshuka.
Was ist das denn?
Ach so, dieses israelische Nationalgericht, was sie meistens morgens essen, das gibt's jetzt bei uns mal.
Das kenne ich gar nicht. Was ist das?
Das ist aus Tomaten und verschiedenen Gewürzen, Kreuzkümmel, klar, Nordafrika, Nahosten. Es streiten sich, glaube ich, Marokko, Tunesien, Algerien darum, wer es erfunden hat. Die Israelis haben es einfach zu ihrem Nationalgericht gemacht. Tomaten, Paprika, aber wichtig, das wird dir gefallen, es müssen Eier rein. Ganz zum Schluss kloppt man einfach ein paar Eier rein. Herrlich. Die Israelis essen das zum Frühstück, schmeckt aber auch mittags und abends.
Hast du gemerkt, wie ich ganz still und leise zugehört habe?
War sehr verunsichernd für mich, um ehrlich zu sein.
Wie ich dir überhaupt gar nicht ins Wort gefallen bin.
Till, geht's dir gut? Ich bin jetzt verunsichert.
Ich wollte dir nur gefallen. Das war alles.
Okay, wir machen in den Shownotes machen wir einen Link zum schönen Rezept von Shakshuka.
Ja, auf jeden Fall. So, Motherfucker, lass es dir gut gehen.
Ja.
Und bleib gesund, ne?
Ja, es schellt an der Tür. Ich glaube, es sind die Kollegen von HelloFresh.
Ah!
ist bei Ihnen alles frisch? Natürlich.
Bing! Ja, die bringen das gerade, die liefern das gerade aus Israel an, wahrscheinlich. Ja. Lass es dir schmecken.
Ja, ne? Ja, das war richtig. Hier, zweimal Currywurst Pommes, das war hier richtig. Danke. Stimmt so, stimmt so.
Du bist so der Durchtriebenste.
So, ich drücke jetzt hier auf Stopp, damit das
eh nicht mal auch vorbei ist. Tschüss.
Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder.